der Bühne bin ich irgendwie safe und da bin ich gut und da habe ich ein Mikro vor der Nase und alle sagen, oho und aha, jetzt hat sie das gesagt und dann klatschen sie. Aber was ich viel heftiger finde, ist so im Alltag, wenn du an der Bar sitzt und irgendjemand redet Scheiße, dann aufzustehen und den Mund aufzumachen.
Und auf deiner Friedensdemonstration spielst du sogar meine Lieder.
Das hat mich so wahnsinnig verletzt, dass ich dachte, dieses Lied ist ja nicht, es wurde oft gesagt, das hat die falschen Leute erreicht. Testament ist aber das zutiefst feministischste und menschlichste Lied, das ich jemals geschrieben habe. Und ich habe gedacht, nein, das kann keine falschen Menschen erreichen. Wenn das jemanden erreicht hat, dann ist das richtig. Das soll alle Menschen erreichen, aber sie haben das Falsche damit gemacht. Sven Feth war auch ganz aufgeregt, weil er sollte auch nicht mit dem Dalai Lama reden, auf gar keinen Fall. Wir waren so 30 Leute. Und dann ist er vor mir stehen geblieben, ist auf mich zugekommen und hat das gemacht, was alle Kinder, ich bin ja eigentlich Erzieherin, was alle Kinder machen als allererstes, wenn sie bei mir auf dem Schoß sitzen.
Und ich mach mein Ding.
Der Panikpreis-Podcast, die 8. Ausgabe am 8. August. Live aus der Alten Liebe mit Bea.
Hallo. Ja, traut euch ruhig.
Ich freue mich auf einen ganz besonderen Panikpreis-Podcast, weil wir haben so viel gemacht. Wir haben mit den Gewinnern der letzten Jahre gesprochen. Wir haben mit Experten gesprochen, Tipps für junge Bands. Wir waren beim Panikpreis-Coaching dabei in der Pop-Akademie. Und heute wollen wir mal schauen, was denn so aus ehemaligen Gewinnerinnen geworden ist. Und da freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich meine Nachbarin mitgebracht, meine Fast-Nachbarin aus Leipzig. 500 Meter wohnen wir auseinander. Hier ist Sarah Lesch. Schön, dass wir uns jetzt endlich mal hier in Hamburg sehen. Wir haben immer nie die Chance, ob es wirklich war. 500 Meter sind das, glaube ich.
Ja. Straße.
Wir schaffen es nie. Schön, dass du da bist, Sarah, und wir es hier mal schaffen.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
2017, da war das, hast du den Panikpreis gewonnen. Das ist eigentlich schon verdammt lang her. Damals bist du als die Sarah unterwegs gewesen, als die man dich damals schon kannte und immer noch kennt, ganz allein mit Gitarre. Es hat sich inzwischen auch ein bisschen was verändert, da kommen wir später drauf. Aber was hat sich denn für dich getan durch diesen Panikpreis?
Also es hat sich sehr viel getan in der Zeit danach. Ich habe ein paar rauschende Jahre gehabt mit vielen, vielen Konzerten, ausverkaufte Shows. Und also da hatte ich wirklich ein großes Glück. Das waren auch irgendwie noch Zeiten, in denen es noch leichter war als heute, glaube ich. Und es hat auf jeden Fall für mich ganz viel bedeutet, da zu sein und all diese Menschen zu treffen und auch dieses Feedback zu bekommen. Weil ich bin ja Autodidaktin und habe irgendwie mich ziemlich so vom Gefühl ziemlich durchsetzen müssen, um meine Musik zu machen. Und habe oft gehört, dass du kannst es nicht oder das reicht nicht. Und es war wirklich für mich ganz, ganz wahnsinnig besonders an dieser Stelle, da eine Rolle zu spielen.
Genau. Die Autodidakten sind manchmal die Besten, muss man dazu sagen, weil sie nicht diesen ganzen, die Musik, die Harmonie und so im Kopf haben. Das ist gleich aufgefallen, auch damals bei deinen Texten, die eigentlich so richtig dem Panikpreis entsprochen haben. Also Menschen, die noch was zwischen den Ohren haben, sage ich immer, und die auch die Themen der Zeit ansprechen. Das machst du auf wunderbare Art und Weise. Aber man muss da sagen, das ist nicht immer ganz einfach für dich. Du wirst auch oft angefeindet für deine Songs.
Ja, durchaus. Ich glaube, das geht allen so, die jetzt gerade antifaschistisch arbeiten oder zum Beispiel sich für queere Menschen einsetzen oder für andere marginalisierte Personengruppen einsetzen. Und die Zeiten sind einfach so, also es ist so gewaltvoll und sehr hochgekocht alles. Und dazu kam jetzt noch die Pandemie als Brandbeschleuniger. Das war natürlich also für uns alle, glaube ich, nicht so schön.
Was man vielleicht noch mal kurz für die Leute, die das nicht so ganz genau wissen, dazu sagen sollte, ist, dass der Panikpreis ja auch mit einer guten Geldsumme verbunden ist, die man ja auch wirklich gut gebrauchen kann, besonders in der heutigen Zeit. Ich habe ja mit einigen Bands Interviews gemacht und alle reden darüber, wie schwierig das ist. Was mich mal interessiert hätte, ich habe gelesen, du hast seitdem 6 Alben produziert. Das ist ja wirklich eine beachtliche Leistung, womöglich dann ja auch noch mit Musikvideos, die man ja auch sehen kann. Wie hast du das gewuppt alles? Wie hast du das hingekriegt? Auch finanziell?
Ja, also das ist wirklich eine ganz schwierige Kiste eigentlich. Ich habe zum einen immer wieder die Unterstützung der Initiative Musik bekommen an der Stelle. Wirklich vielen Dank dafür. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man auch ganz gut damit pleite gehen kann, dass man Alben macht, ne? Weil das ist sehr, sehr teuer, das kostet alles viel Geld und Leute streamen ja eher die Musik und kaufen nicht mehr so viele CDs. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil mein Publikum schon auch noch gerne Tonträger kauft. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Es wiegt sich nicht mehr so richtig auf. Und viele Leute wissen das halt auch gar nicht, dass KünstlerInnen mit Streaming eigentlich fast nichts verdienen. Und die sagen dann halt ganz stolz, oh, ich stream dich ganz oft und so. Und man denkt so, toll, 0,0003 Cent. Irgendwie 12 Euro im Monat. Das ist schon echt hart. Und ja, ich habe das natürlich auch geschafft durch ein tolles Team, was ich im Rücken hatte, die mir geholfen haben, auch Anträge zu stellen und so, weil gerade für junge Artists, die ganz alleine alles wuppen müssen, dann so ein Album schreiben und dann noch Anträge und dann muss man irgendwie auch noch verbeamtet werden, damit man das alles versteht. Wir hatten das ja auch schon. Genau, ist gar nicht so einfach. Aber die Lieder, daran mangelt es nicht. Also da fällt mir immer was ein.
Arno hat deine Texte erwähnt. Insofern ist das ja im Grunde auch ein Glück, dass du so unterwegs bist, wie du unterwegs bist. Also dass du teilweise ja wirklich in einem Text, so wie Testament, was ja so ein Evergreen ist, bei dir, wo ja wirklich so viel drin steckt, dass man das eigentlich ein paar Mal hören muss, um das wirklich alles aufnehmen zu können. Und das ist ja wahrscheinlich eigentlich auch ein Glück dafür, dass Leute dann eben auch CDs kaufen, die solche Musik hören. Also jetzt eher als jetzt irgendwie, keine Ahnung, Electronic Dance Music, oder? War das denn immer schon so, dass du, als du angefangen hast, Musik zu machen, dass das so dein Hauptanliegen war, wirklich auch Themen aufzugreifen, die zum Nachdenken anregen oder die Leute dazu bringen, auch sich selbst mal genauer anzugucken und in Frage zu stellen?
Also fast, nicht ganz direkt, weil ich habe nie gedacht, oh, ich will Leuten was beibringen oder ich möchte jetzt was Bestimmtes jemandem zeigen, was ich besser weiß als der, sondern eher, dass ich mir die Lieder schreibe, die ich selber brauche. Manchmal, um mir selber einen Merkzettel zu geben. Also bei Testament, da verspreche ich ja, dass ich mein Kind so sein lasse, wie es ist. Und wir alle wissen wahrscheinlich in diesem Raum, ich vermute, wir haben da irgendwie alle schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass das gar nicht so einfach ist. In der Theorie ist das natürlich alles super. Aber genau, ich brauche manchmal die Songs für mich selber und ich verspüre manchmal eine verzweifelte Einsamkeit mit meinen ganzen Gefühlen, die ich habe. Und auch in der Welt zu leben. Ich war ja damals Erzieherin und hatte ja einfach viele kleine Kinder. Und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, wir machen da so viel Scheiße und wir verstehen überhaupt nicht, wie die eigentlich, oder wir verstehen das eigentlich, ne? Wir müssten eigentlich viel öfter mal überlegen, was macht denn wirklich Sinn und was fühlt sich gut an, als immer irgendwas zu tun, was man schon immer so getan hat und was irgendwie auch so Nachkriegsmist ist eigentlich, ne? Zum Beispiel die Schule, also wie sie, die Art, wie sie funktioniert gerade. Und irgendwie ist es eher so, dass ich versuche, meine Einsamkeit ein bisschen zu heilen, indem ich halt sage, ey, ich habe da so ein Gefühl und irgendwie muss es doch noch jemandem hier so gehen. Ne? Und dann zu spüren, diese Resonanz von den Menschen, die sagen, ja, ja Mann, ich fühle es auch. Und das liebe ich einfach und dafür mache ich das. Und ich schreibe eigentlich immer Songs über Themen oder Menschen, die mich selber sehr berührt und die mir geholfen haben auch. Ein Lied ist nicht tot zu kriegen. Ne? Das ist das Schöne. Und wir können unsere Heldengeschichten erzählen und die werden einfach überleben, egal was passiert.
Das sind schöne Spuren, die man hinterlässt. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Wenn man dich verfolgt, zum Beispiel auf Patreon oder so, da merkt man, dass du einen riesengroßen Output hast. Fast jeden Tag kommt ein Lied. Du bist entweder sehr einsam oder sehr produktiv oder beides.
Ja, beides. Also ich bin vor allem, ich war die letzten Jahre noch nicht mal so richtig krass verliebt. Ne? Das, ich meine, da schreibt man ja dann doppelt so viel. Nee. Ich kann gut, wenn ich wütend bin, schreiben. Ich kann gut, wenn ich einsam bin, schreiben. Ich kann gut, wenn ich verknallt bin, schreiben. Wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht geschlafen habe. Ich schreibe eigentlich immer. Ich glaube, ich habe einfach so eine Unruhe auch in mir. Und irgendwie ist es ja auch so, man übt es ja. Ne? Wenn du jetzt jeden Tag schreibst, so, dann weißt du irgendwann, ich kann nicht mehr duschen gehen, ohne dass mein Hirn Reime ausspuckt. Wirklich. Ist ganz schlimm. Da renne ich immer so nass zum PC und fange an zu tippen. Weil, ja, keine Ahnung, woher das kommt. Aber
oder irgendwie einfach ein Diktiergerät mit in die Dusche nehmen. Das wäre auch nicht schlecht. Mir fällt in dem Zusammenhang fällt mir allerdings auch auf, dass du mit vielen Musikern zusammenarbeitest. Das ist so ein kleiner, aber feiner Kreis, der ist immer fest. Das muss aber gar nicht so einfach sein, weil ich dich ja auch ein bisschen kenne, Menschen zu finden, die mit dir musizieren, die auch auf einer Wellenlänge sind. Was muss ein Musiker haben, wenn er mit dir spielen will?
Also ich habe vor allem ganz tolle Menschen und ganz tolle Freunde um mich. Und das Wichtige ist erstmal nicht, dass alles perfekt funktioniert von Anfang an, sondern für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit denen wohlfühle und dass ich so sein kann, wie ich bin und dass die sich auch zeigen und dass es so eine Herzverbindung gibt. Das ist für mich schon wichtig, das habe ich echt gemerkt, weil ich bin auch schon mit tollen MusikerInnen gefahren, wo es diese Verbindung nicht gab. Und das sage ich jetzt ganz neutral, das ist ja manchmal so, ne, dass man merkt, okay, da ist nicht so eine Öffnung da. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, irgendwie, das muss schon passen, dass man irgendwie weiß, okay, ich bin angenommen mit all meiner Schrulligkeit, mit all meiner Wut, mit all meinen Themen, weil ich packe das ja alles aufs Tableau in meiner Musik. Und gleichzeitig müssen die natürlich auch damit umgehen können, dass ich Autodidaktin bin, dass ich manchmal nicht das Vokabular habe, um Sachen auszudrücken, dass das aber nicht heißt, dass ich keine sehr genaue Vision davon habe, was ich möchte. Und das muss halt jemand dann sozusagen nehmen können, wenn ich sage, also das ist lila blassblau. Und das Coole ist, ich habe wirklich tolle Menschen um mich, die dann sagen, ah ja, okay, alles klar, Cis-Moll 7. Wenn sie lila blassblau sagt, dann meint sie Cis-Moll 7. Das ist cool, genau. Und man muss ja den ganzen Tag miteinander klarkommen. Ich meine, ihr kennt das ja auch. Es ist wie im Ferienlager, ne? So. Du musst dich ja irgendwie aushalten können, gegenseitig. Und man hat sich irgendwie aber immer sehr lieb am Abend dann. Also spätestens nachdem dann der letzte Ton verklungen ist, ist man wieder in Frieden miteinander, oder? Egal wie der Tag war.
Davon kann ich auch ein Lied singen. Aber sag mal, was du an Gefühlen beschreibst, die du empfindest und teilst, Einsamkeit oder eben auch, was mir aufgefallen ist, auch öfter mal so das Gefühl, sich anders zu fühlen, also nicht so zur Herde dazugehörig und sowas zu teilen und mitzuteilen, kostet ja auch ganz schön viel Mut, oder?
Das kostet irgendwie Kraft, merke ich so. Allerdings habe ich immer nicht das Gefühl, dass ich mutig bin. Also das ist ganz komisch, wenn Leute zu mir sagen, du bist so mutig. Und dann denke ich immer, naja, ich stehe auf der Bühne und da bin ich irgendwie gut. Also auf der Bühne bin ich irgendwie safe und da bin ich gut und da habe ich ein Mikro vor der Nase und alle sagen, oho und aha, jetzt hat sie das gesagt und dann klatschen sie. Aber was ich viel heftiger finde, ist so im Alltag, wenn du an der Bar sitzt und irgendjemand redet Scheiße, dann aufzustehen und den Mund aufzumachen. Oder ich habe eine Freundin, die heißt Lola, die ist trans und die ist über 60 und arbeitet im Altenheim. Und ich finde das total krass mutig, dass die jeden Tag, ne, so gemisgendert wird und alles wegen der Stimme und was. Das finde ich irgendwie krasser. Und ich selber denke immer so, na ja. Aber klar, es kostet natürlich Kraft, sein Herz auf den Tisch zu packen. Und es löst ja auch bei Menschen ganz viel aus. Also das Heftigste war eigentlich das Album Triggerwarnung für mich, weil ich da über sexualisierte Gewalt gesprochen habe, über meine Vergangenheit gesprochen habe. Und das war für meine Familie ganz schlimm. Und ja, da gab es einfach so viel Resonanz auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Publikum, bei Veranstaltenden, wo man halt gemerkt hat, okay, Moment, nicht nur Betroffene sind hier überall und ich spüre dann diesen Schmerz von denen, sondern es sind ja auch Täter überall. Und das war eigentlich für mich das Krasseste. Alles andere war irgendwie weit genug weg von mir, so blöd es klingt. Also da konnte ich mich besser abgrenzen.
Kannst du das auch, wenn du angefeindet wirst für Lieder oder für das, was du tust? Also ich muss jetzt nicht nochmal die Geschichte auspacken von der Vereinnahmung von dem eben genannten Song Testament durch Menschen, die dir überhaupt nicht geläufig waren.
Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr Klugscheißer und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehen und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm.
Musstest du dich ganz schön heftig wehren oder auch, wenn du dich für Queer-Leute einsetzt, gibt es auch natürlich immer mehr als nur einen Shitstorm. Das stelle ich mir allerdings als Künstlerin sehr schwer vor, damit umzugehen, weil man gibt ja was von sich preis und dann kriegt man eine Retourkutsche und kriegt voll einen in die Fresse. Wie gehst du damit um?
Ja, das war auch wirklich schlimm, vor allem zu merken, was da für ein Hass da ist und ich mich frage, was ist denn los? Also das ist doch nichts Gefährliches, das ist doch nichts Schlimmes. Und wenn es sich natürlich selbst betrifft, also wie ich gerade schon gesagt habe, ne, wenn das was ist, was einen so selber betrifft, weil man selbst auch queer ist, dann schmerzt das unheimlich. Also das tut mir einfach weh. Und ich würde dann manchmal gerne besser darin sein, dieses Gefühl zu zeigen und ganz stark darin zu bleiben, zu sagen, du verletzt mich, aua. Aber das ist wirklich nicht so einfach. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du sowas sagst, muss ich sofort ans Internet denken. Da ist das ja alles sehr, sehr viel anonymisierter. und da finde ich nicht immer den richtigen Tonfall und oft vergrabe ich mich auch einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Also oft sage ich dann so, oh, ich kann die Kommentare nicht lesen. Ich hatte schon Leute, die für mich so Awareness-Team-mäßig dann die ganzen Kommentarspalten aufgeräumt haben. Weil das Schlimme ist ja, wenn du das stehen lässt, dann spülst das erst recht in die Bubbles von den Leuten, die dich halt hassen. Und dann verbreitet sich das. Also das ist richtig blöd für Artists, die halt was zu sagen haben, wenn die jung sind und unerfahren, dass die nicht wissen, wir müssen wirklich gucken, wer verwaltet denn diese Kommentare dann und ne, dass man da auch nicht die Leute triggert, die betroffen sind. Also das ist also, wirklich schwierig.
Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Also ich habe neulich auf Facebook mal gepostet, dass die größte Schwierigkeit in der Kommunikation zwischen Menschen die ist, dass man eigentlich immer davon ausgeht, dass der andere doch so denken müsste wie du selbst. Das, was du richtig findest, das ist ja für dich ganz klar, dass das richtig ist. Also das denkst du, ja, das muss doch dem und der und dem muss es doch auch klar sein. Und dann kommt aber plötzlich irgendeine ganz andere Perspektive, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Kunst, damit so umzugehen, dass man sich nicht reinziehen lässt in diesen Kuddelmuddel von, was du sagst, Hass und Aggression vor allen Dingen. Ne? Es kommt ja auch ganz, ganz viel Aggression. Aber wenn du so Feedback kriegst, was du ja, glaube ich, bei der Art Musik und Texte, wie du es machst, kriegst, weil in dem Moment, wo sich jemand abgeholt fühlt emotional, das kenne ich ja auch mit meinen Büchern und so, dass dann jemand dir eher Vertrauen schenkt und dir auch mal sein Herz ausschüttet. Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat dich besonders berührt oder nachhaltig berührt, was du so in Erinnerung hast?
Ja, ganz, ganz viel. Also da fallen mir sofort ganz, ganz viele Sachen ein. Das Erste, was mir einfällt, ist, ich habe ein Lied, das heißt Da draußen. Das habe ich geschrieben, da hatte ich eine furchtbare Panikattacke und habe mich auch verkrochen irgendwo in so einer alten Mühle in der Uckermark, weil eben Rechte das Testament gecovert hatten und ich sollte jetzt ein neues Album und den Titelsong fürs neue Album schreiben und war so total, oh Gott, mir fällt kein Refrain ein, weil ich so eine Panik hatte. Weil das für mich auch, und das will ich noch gern kurz dazu sagen, ich hoffe, das ist okay, das hat mich so wahnsinnig verletzt, dass ich dachte, dieses Lied ist ja nicht, es wurde oft gesagt, es hat die falschen Leute erreicht. Testament ist aber das zutiefst feministischste und menschlichste Lied, das ich jemals geschrieben habe. Und ich habe gedacht, nein, das kann keine falschen Menschen erreichen. Wenn das jemanden erreicht hat, dann ist das richtig. Das soll alle Menschen erreichen. Aber sie haben das Falsche damit gemacht. Und das ist ein Unterschied. Und das hat mich sehr zur Verzweiflung gebracht. Und dann habe ich diesen Refrain für den Song geschrieben, Dab, Dab, Dau, Deng, Deng, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und dachte, das ist ja völlig bescheuert. Und dann haben wir das im Studio eingespielt und alles. Und ich dachte, das ist doch völlig bescheuert, das ist total bekloppt irgendwie. Und da habe ich aber die schönsten Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich bin queer irgendwie, ich bin translesbar, ich bin auf der Straße lang gelaufen. Dann haben mich irgendwelche Faschos, haben mich in den Dreck getreten und haben auf mich eingetreten. Und ich dachte, die bringen mich jetzt um. Und in dem Moment dachte ich, dab, dab, dau, deng, deng. Und es hat mir irgendwie geholfen. Und das war, also das, da erinnere ich mich sehr stark dran. Da habe ich auch echt doll geweint, als ich das gelesen habe und dachte, boah, das ist doch, also so traurig wie schön, ne? Dass das dann irgendwie so eine, ja, so viele Menschen, also dass das so vielen Menschen dann hilft in solchen Situationen, wo man das nie gedacht hätte, weil man selber eigentlich dachte, okay, ich bin voll am Arsch. Die ganze Nation denkt, das ist die Nazi-Braut Sarah Lesch.
Ja.
Ja? Also, boah.
Ich meine, es ist einfach so, dass du keine Kontrolle darüber hast, welche Menschen was mit deinen Liedern machen. Das ist einfach so. Ich habe neulich einen Post gesehen von jemandem, der irgendwas kommentiert hat zu einer Kriegssituation. Und darunter haben dann ganz viele gesagt, na, ist ja toll, dass der jetzt auch mal auf die Idee kommt, dazu was zu sagen. Und alle waren auch da total aggressiv und haben geschimpft, dass der so lange den Mund gehalten hätte und so. Und ganz am Ende hat einer, weil ich lese ganz gerne Kommentare, weil mir das auch immer so ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was da draußen so los ist im Kollektiv. Das ist ja als Künstlerin auch wichtig, so das mitzukriegen. Und ganz am Ende schrieb dann einer, ja, okay, jetzt schreibt er erst, aber ich freue mich über jeden, der überhaupt was dazu zu sagen. Und das fand ich eine ganz tolle Perspektive dafür, also nicht immer nur zu meckern und nur auf alles gleich loszugehen, nur weil es nicht deiner eigenen Haltung entspricht. Für mich, jeder, der sich äußert, eine Haltung zeigt und das aber in einer anständigen und unaggressiven Form. Du kannst es ja nicht kontrollieren. Du kannst nur bei dir, bei deiner Haltung bleiben. So wie Gandhi gesagt hat, wenn du eine friedliche Welt willst, sei friedlich. Wenn du eine liebevolle Welt willst, lebe Liebe. Du hast keine andere Chance, in erster Linie erstmal bei dir selbst zu beginnen. Und dann kannst du weiter gucken. Und da kannst du niemandem vorschreiben, was er zu mögen hat oder was nicht oder wie er sich zu benehmen hat oder nicht. Weil der wird dir den Finger rauskurbeln und sagen, Lego mio, das kann man nicht.
Das stimmt. Das würde Künstler geben, die in so einem Fall resignieren. Das machst du nicht. Dich kickt das eher. Ne? Keine Schere im Kopf danach, sondern genau das Gegenteil.
Genau. Und ich finde auch, also ne, ich bin da total bei dir. Ich finde es auch voll schön, was du gerade gesagt hast. Und ich finde es auch total gut, sich diese Sachen durchzulesen. Ich würde es auch gern können, weil ich auch eigentlich dieses Feeling brauche, für was da draußen los und so. Ich muss auch sagen, ich habe viel daran gezweifelt. Gerade beim letzten Album habe ich sehr viel Wut gezeigt. Ich habe sehr viel Wut gezeigt und das habe ich auch gemacht, weil ich finde, dass es weibliche Wut braucht. Es braucht wütende Frauen, wo der Körper, weil irgendwie halbnackig auf dem Foto sagt, fick mich, aber der Finger sagt, fick dich. Und diese Diskrepanz kriegst du jetzt mal hin, Alter. Ja, dass ich ein komplexes Wesen bin, dass ich intelligent bin und dass ich vielleicht für dich irgendwie schick aussehe. Okay. Und dass ich Nein gesagt habe oder wie auch immer. Und dass ich eine Meinung habe zu Dingen. Und das fand ich total wichtig. Und es heißt aber nicht, dass ich nicht im Nachhinein, als es dann so viel Wind gab, immer wieder daran gezweifelt habe, ob das gut war, ob ich hätte diese Vermittelnde sei, bleiben sollen. Ne? So dieses, oh, du, sie war früher mal, wo sind die schönen Melodien hin? Sie hat immer alle mitgenommen. Ja, weil wir Frauen sollen immer so sein. Oder weiblich sozialisierte Personen. Wir sollen immer alle mitnehmen. Wir sollen immer vermitteln. Nee, sind wir nicht. Manchmal bin ich sau wütend. Und manchmal habe ich keinen Nerv drauf, dass irgendjemand was von mir will. Das gehört auch zu mir dazu. Und das fand ich irgendwie wichtig. Aber trotzdem zweifle ich daran. Jeden Tag. Und denke so, Und das gehört ja auch dazu. Oder?
Absolut. Ich meine, gerade Gefühle auszudrücken, finde ich irrsinnig wichtig, weil sonst bleiben die nämlich hier drin und leisten da ihre eigene Arbeit. Ne? Das heißt, das kommt dann über andere Dinge raus. Ich glaube, dass man dann krank werden kann, zum Beispiel, wenn du Sachen unterdrückst. Das ist ja eine ganz starke Erziehungssache, ne? Weil das, was du als Kind lernst, ist ja, weinen ist schlecht, hör auf zu heulen, Wut ist schlecht, hör auf so trotzig zu sein und so. Und im Grunde müssen wir uns das zurückerobern. Aber ich finde ja immer, es kann alles auch ganz simpel sein, also zumindest mal jetzt vom Gedankenansatz her. Alles, was niemanden verletzt, finde ich, kann man als, also bewusst verletzt, ne, kann man doch als Wut gerne ausdrücken. Gerade weil ich merke, wie erleichternd das ist, Traurigkeit zum Beispiel auch. Beim letzten Podcast habe ich hier geheult. Ich weiß gar nicht mal mehr warum. Früher hätte ich mich so geniert, dass ich hier vor allen Leuten sitze und die Kamera nimmt das auf und dann sieht man das nachher da auf YouTube und so. Aber inzwischen finde ich das schön, Gefühle zu zeigen. Und insofern, ich feiere deine Wut.
Ich glaube, das Album, das du angesprochen hast, war Gute Nachrichten, oder? Das ist ganz gut. Ich muss sagen, ich durfte dafür den Pressetext machen und ich habe das ähnlich empfunden, dass das ein knallhartes, wütendes Album war. Und das ist, kann ich euch nur sagen, eine ganz andere Sarah Lesch, weil da hört ihr eine richtig amtliche Rockband, wunderschöne Bluesnummern, die man eigentlich so locker, flockig nehmen würde. Und auf einmal kommt da die Story vom letzten Faschisten an der Bar. Also wunderbar. War das nur ein Ausflug in die Rockmusik oder ist das, hast du damit was Neues gefunden für dich, um deine Wut nach vorne zu bringen?
Also ich habe mich darin eigentlich wiedergefunden, wie ich schon immer war und aus welcher Musikrichtung ich irgendwie komme, weil ich habe einen Stiefpapa gehabt, wir haben uns überhaupt nicht gut verstanden, aber wir hatten den gleichen Musikgeschmack und der hatte richtig geile Metalplatten und Rockplatten und so, der hat wirklich guten Geschmack gehabt und der hatte so einen geilen Boxen in seinem Auto und immer wenn ich da hinten drinnen lag mit meinem Gameboy und meiner Nutella-Schnitte, dann hat der richtig geile Sachen angehört und ich habe eher das Gefühl, ich habe so zurückgefunden und als ich da vorher mit den Sachen so wahnsinnig erfolgreich waren immer alle so nur die Hälfte von mir gesehen. Das hat sich für mich so angefühlt, weißt du? Ja, ich liebe das beides, sehr sogar. Und ich habe das echt, ich fand es total krass, wie viele Leute so entsetzt waren, dass das so brezelt. Ich dachte so, warum denn? Das ist doch geil. Ja, das gab schon Leute, die, ja, aber das ist doch, guck mal, das kennt doch jeder. Wenn deine Lieblingsband, die du feierst, irgendwie plötzlich ein anderes Genre macht, dann sagst du, hallo, was ist denn das jetzt hier, ne? Und deswegen, ich glaube, das bleibt so. Wir spielen natürlich auch weiter mit der Band, aber nicht dieses Jahr nicht ganz so oft. Aber das wird auf jeden Fall weiter bleiben. Es ist eine mega geile Band und ich habe da richtig Lust zu.
Und eine mega geile Platte. Du hast ja auch Wurzeln im Punk, ne? Hast du mir auch erzählt. Also das glaubt man gar nicht. Du warst früher als Punkerin rumgelaufen.
Ich habe hochschwanger Bass gespielt in einer Punkband. Also sehr schlecht, aber ich habe hochschwanger Bass gespielt in einer Punkband.
Das ist ja Voraussetzung in der Punkband.
Genau, darum geht's ja.
Du musst einfach oben gut performen, dann merkt keiner, dass du unten nichts kannst. Das kannst du auch in anderen Lebensbereichen anwenden. Nur so. lasse ich nur so als Tipp da.
Ja, ich lasse das jetzt mal sacken. Wenn du das feststellst, dass die Leute jetzt entsetzt sind, wie du sagst, ne, kommt dann auch mal so eine Situation, dass du denkst, ach nee, das hätte ich vielleicht doch mal lieber lassen sollen? Weil ich glaube, dass das vielleicht auch, vielleicht kannst du mir das bestätigen, auch eine Frage der Kommerzialität ist. Ne? Also je mehr man in diesem Musikbusiness drinsteckt und je mehr dir jetzt eine Plattenfirma und die Leute aus dem Business sagen, hör mal zu, das kannst du jetzt nicht bringen, kannst du ja jetzt nicht so in so eine ganz andere Richtung abgehen. Also wenn du diese Freiheit hast, dass du das selber entscheiden kannst, kannst du das ja machen. Aber hast du es denn auch schon mal bereut, wenn der Gegenwind zu stark kam?
Ja, auf jeden Fall. Also hatte ich ja gerade schon ein bisschen angerissen, ne, dass ja, ich auch zweifle, immer irgendwie. Und natürlich ist es so, dass du halt als Musikerin irgendwie abhängig bist davon, dass Leute, also ich kann ja meine Arbeit nicht weitermachen, wenn Leute meine CDs nicht mehr kaufen oder keine Konzertkarten. Und das ist echt scheiße. Also ich würde mir da wirklich, eigentlich würde ich mir da gerne sowieso, aber sowas wie ein Grundeinkommen wünschen, weil ich würde, glaube, dass viele Leute sehr schöne Dinge kreieren würden, wenn sie wüssten, das scheiß Geld spielt keine Rolle. So, ich habe trotzdem meine Kartoffeln im Schrank und irgendwie, ja, ist das halt schade, ne, dass man sich so danach richten soll und damit kämpfe und hadere ich natürlich. Also das wäre ja gelogen. Ich meine, ich habe ein Kind zu ernähren und mich und irgendwie ein Team zu versorgen. Also ich bin da davon abhängig. Ne?
Ja. Ich meinte es auch so dahingehend, dass du denn, also es hat deine Entscheidungen danach nicht mehr beeinflusst. Du hast dann Zweifel, aber du kehrst ja doch immer wieder zu dir zurück, zu deiner Authentizität. Ne? Und das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, zweifeln tun wir unterwegs alle. Wenn du jetzt zum Beispiel auch bringst ein Album raus, das läuft nicht so gut wie das letzte, geht es ja schon los, dass man sich dann überlegt, oh, was ist denn jetzt los? Gefällt es denen nicht mehr? Muss ich das vielleicht doch wieder anders machen und so? Also ich finde, wir bräuchten wieder Mäzene, weißt du? So wie früher bei den großen Komponisten und Dichtern, so Rilke, der dann von der Gräfin Knusperdings da irgendwie...
Oh ja, ich will auch eine Gräfin.
Weißt du, die so
das ist eine schöne
Schloss,
Idee.
Das Schloss ihm zur Verfügung gestellt hat, wo er dann in Ruhe dichten konnte und dann so Zeilen schrieb wie die Stille flattert auf wie dunkle Raben oder sowas, weißt du, wo du denkst, ja super, der Kühlschrank war voll, naja, den gab es wahrscheinlich nicht, aber die Speisekammer war voll, das könnten wir wieder gut gebrauchen, oder?
Auf jeden Fall. Oder halt wirklich so eine Art Grundeinkommen, ne? Das ja, gibt ja, ja schon ja. So Modelle, dass das irgendwie, ja. Oder Patreon.
Grundeinkommen wird übrigens nicht gemacht, weil stell dir mal vor, wenn alle Menschen in Deutschland auf einmal kreativ wären, dann würden die auf einmal alle nachdenken und das wäre vielleicht nicht so toll für so manche Politiker, stelle ich jetzt das mal stimmt. So in den Raum. Mhm. Aber genau das wollte ich ansprechen, weil du es schon gesagt hast, es ist ja gerade überhaupt, das wird dir immer wieder angesprochen im Podcast, schwierig für Musiker Geld zu verdienen, Musikerinnen. Für dich wahrscheinlich noch schwieriger im Großen, weil du eine spezielle Nische bedienst. Aber es gibt diese wunderbare Plattform Patreon, die du sehr intensiv nutzt für deine eigenen Sachen, aber auch wahrscheinlich, um da mal Lieder reinzustellen, um Gefühle zu verarbeiten und so weiter. Vielleicht kannst du mal für Musiker, die gerade zuhören, so für dich sagen, was bringt dir in deiner Karriere so eine Plattform?
Genau, also Patreon, ich habe lange überlegt, ob ich das mache und habe es vor ungefähr einem Jahr angefangen, weil mein erster Gedanke war, oh, noch eine Plattform, für die ich arbeiten muss, für die ich irgendwas kreieren muss. Und ich musste lange an mir arbeiten, um da umzudenken. Nämlich die Idee ist eigentlich, du gehst mal weg von dieser Idee, du brauchst jetzt 80.000 Follower auf Facebook, brauchst du nicht, weil diese Profile sind sowieso tot oder es ist, also das kann auch so schnell weg sein, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und dann musst du direkt zu deinen Leuten kommen. Sondern es reichen eigentlich 1.000 Leute, die dir im Monat 3 Euro geben. Also das ist das Gleiche, wie die treffen dich in Hamburg in der Alten Liebe und sagen, oh Mensch, ich mag deine Lieder so gerne, ich gebe dir heute mal einen Kaffee aus. Einmal im Monat. Und das ist eigentlich eine super einfache Idee. Und dann hast du ein Grundeinkommen und kannst ganz frei und auch ohne Algorithmen, also das heißt, du hast natürlich keine Beschneidung in der Länge der Beiträge, in der Länge der Texte. Du kannst Podcasts erstellen, du kannst dich auch vor allem vernetzen und mit deinen Leuten chatten. Das ist total cool. Also meine Patreons, die sind... Ich habe jetzt 1.000 mittlerweile, die sind so, die verabreden sich dann miteinander und kommen zu den Konzerten. Und genau, und es gibt eben keinen Wettbewerb in dem Sinne, ne? Sondern die Leute kriegen eine E-Mail, wenn du einen Post machst und dann sehen die einfach wirklich, was du tust. Ja, das ist ja auf Meta, also Facebook und Instagram, einfach anders. Von TikTok brauchen wir gar nicht sprechen.
Ja, ich glaube, es ist ein unfassbarer Vorteil, wenn man seine Zielgruppe zu 100% erreicht. Oder? Mhm. Du hast jetzt da zum Beispiel, habe ich gelesen, weil ich bin da auch öfter drin, Coachings angeboten.
Genau.
Also da seid ihr euch da noch sehr ähnlich. Du machst das ein bisschen ähnlich wie Bea, nur aber auch speziell auf Musikerin. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn man so ein bisschen unsicher ist in seiner Kreativität, kann man auch als Musiker oder Musikerin zu dir kommen.
Genau, also ich fange das auch erst an. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert und habe gemerkt, wow, das macht mir eine Riesenfreude. Und vielleicht kennt es manche, dass man in dem Moment, wo man etwas jemandem beibringt, erst realisiert, was man eigentlich alles gelernt hat und welchen Weg man schon hinter sich hat. Und das hat mir eine solche Freude gemacht, Leute darin abzuholen, also die einfach sagen, boah, ich schreibe immer ganz viele Gedichte, aber ich traue mich nicht, das jemandem zu zeigen, zum Beispiel. Ne? Und dann kann man, es ist Wahnsinn auch, wie tief man da in das Seelenleben dann eintaucht miteinander. Also das ist wirklich echt spannend. Genau, und handwerklich kann man natürlich auch viel, oder kann ich, glaube ich, viel erzählen, wie man vielleicht, ja, wie man einen Song weiterschreiben kann, wie man seine Kreativität gut channeln kann und wie man, ja, vielleicht auch so die Anfänge, wenn ich jetzt sage, oh, ich will jetzt mal ein paar Konzerte spielen, wie stelle ich das denn an? Ich habe keine Agentur oder ich möchte andere Musiker finden, die mit mir zusammen spielen wollen. Das sind alles Sachen, da kann ich, glaube ich, ganz gut helfen.
Oder auch Tipps, was man vermeiden sollte im Business?
Genau, also ich kann natürlich jetzt nicht so, vielleicht gibt es bestimmt Leute, die auch richtig, also ich meine, krasse Sachen erzählen können, aber ich kann doch schon ganz schön viel erzählen. Also wenn ich jetzt zurück überlege, wie viele Konzerte ich vielleicht schon gespielt habe, waren das doch einige. Und ich kann sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle sagen, du Obacht, also wenn da im Vertrag das und das steht, dann unterschreib das mal lieber nicht oder nimm dir erstmal einen Anwalt. Da hört natürlich keine Sau drauf, aber man kann es ja sagen.
Na, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch viel Erfahrung gemacht im Business mit verschiedenen Partnern. Ich glaube, da kannst du schon viel weitergeben.
Auf jeden Fall.
Was brauchen die Leute denn so am meisten? Was für eine Erfahrung hast du gemacht, wenn die zu dir kommen?
Die brauchen einen Ort, wo sie alles sagen dürfen, wo ein Raum da ist für alles, was kommt, jeden Zweifel, jedes ich fühle mich klein und zu spüren, okay, ich nehme das für dich, komm, wir gucken mal zusammen. Ich sage oft so, ey, ich stell dir vor, ich lege dir die Hand in den Rücken und ich sage so, you go, du schaffst es. Eigentlich brauchen die nur jemanden, der sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg, du kannst weitergehen. Die meisten wissen, und das ist ja auch das Schöne am Kreativsein, dass du eigentlich weißt, was du möchtest. Du traust dich nur nicht, es zu sagen.
Das Thema Ermutigung, oder? Ist ein ganz, ganz wichtiges.
Ja.
Ich finde das wunderschön, dass du das machst. Ich habe den Eindruck, dass das viele Menschen brauchen. Es gibt ja auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und das würde mich bei dir auch mal interessieren, ob du die auch irgendwann mal so hattest, dass du es richtig so gemerkt hast. So ist mir es nämlich gegangen. Nämlich die Erkenntnis, dass man lange denkt, ich bin irgendwie alleine mit diesen Gefühlen. Also, dass ich so krass zweifle oder dass ich so Unsicherheiten habe und mein Selbstbewusstsein plötzlich im Keller ist und ich denke, das will sowieso keiner hören und keiner lesen. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, verdammt, da gibt es ganz viele da draußen, denen das genauso geht. Ne? Hast du diese Erfahrung auch so gemacht?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Deswegen spreche ich auch so viel darüber, auch auf der Bühne, was meine Ängste sind oder was ich für Zweifel hatte oder so. Ich finde das total wichtig und habe natürlich auch Vorbilder gehabt, die sich da sehr öffnen. Also gestern erst durfte ich, das war für mich wirklich also einer der schönsten Momente in meinem Leben, ein Konzert mit meinem absoluten Lieblingsliedermacher Gerhard Schöne spielen. Einmal für Kinder und einmal für Erwachsene und das war wirklich so, also der ist ja auch so jemand, ne, der so alles auf den Tisch legt, was da ist emotional und alles darf irgendwie sein und der war für mich so ein Initiator. Also ich glaube auch wirklich, dass wir Vorbilder brauchen. Ich denke, dass wir immer jemanden brauchen, der uns das zeigt, wie das geht und dann plötzlich wissen wir, dass es das gibt. Und klar, manche Wege musst du ja auch alleine erstmal gehen und dann merken, aber ich finde, das ist schon gut, wenn du bei anderen siehst, wie die das hingekriegt haben, ne? Irgendwie.
Ganz, ganz wichtig. Ganz andere Frage, was mich mal interessieren würde, weil du ja meistens als Solistin unterwegs bist, wie ich das so mitbekommen habe, gäbe es denn jemanden, wo du sagen würdest, also mit dem würde ich wahnsinnig gerne mal einen Song zusammen machen oder ein Duett singen?
Ja, da gibt es natürlich viele. Ey, weißt du, wer mir jetzt als allererstes eingefallen ist, einfach ad hoc, Maren Kräumann. Ich liebe Maren Kräumann und ich möchte bitte, dass sie mich adoptiert. Wenn sie jetzt zuhört, würde ich auch einen Song mit ihr singen. Das ist die erste, die mir einfällt. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, das wird aber schon einen Grund haben.
Ja, oder?
Weil sie so eine tolle, bewegte Frau ist, die auch so, ohne den Finger zu heben, sich schön für Frauenrechte einsetzt und immer schön einen klatscht. Und das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist ja fantastisch.
Großartig.
Ja. Maren Kräumann finde ich auch klasse. Was würdest du denn lieber dauerhaft machen? Eine große Bühne mit der Rockband oder dann doch lieber auf der kleineren Bühne? Bühne oder ist es der Mix in Zukunft aus beiden?
Für mich ist es ganz klar der Mix. Also ich habe richtig Bock auf große Bühnen. Große Bühnen sind bei mir lange her. Also ich durfte schon auch vor sehr, sehr vielen Menschen spielen, in anderen Zeiten. Das war schon auch Wahnsinn. Also das war wirklich überwältigend für mich, weil ich komme natürlich von den kleinen Bühnen und ich liebe das, wenn zum Beispiel die Leute sitzen und alles ist ganz still oder manche sind so verschränkt und denken sich, die kann eh nichts und dann muss ich die erst kriegen. Das mag ich total. Aber es ist natürlich auch geil. Du kommst auf eine große Bühne und alle schreien schon Juhu, da hast du noch nicht mal den Mund aufgemacht. Das ist auch schön.
Und du kannst gut rumrennen im Gegensatz zu... Ja. Du hast ein völliges Energiebündel auf der großen Bühne. Da denkt man gar nicht, dass dieselbe Frau ist, die sonst da so sitzt mit der Gitarre. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das meine ich nicht böse, weil dein Charisma kommt auch rüber auf der kleinen Bühne. Völlig egal, ob groß oder klein, du bist immer Sarah. Das ist auch entscheidend.
Was ich so schön finde an deiner Musik und an deinen Texten und deiner Art zu schreiben, ich finde immer, es gibt Musik, die hat so ein gewisses Verfallsdatum. Ne? Die hört man, dann weißt du, das Album ist da, das gefällt dir auch, der Künstler gefällt dir und dann ist es irgendwie aber auch wieder weg so aus deinem Fokus, dann kommt der nächste und es gibt so Musik, die ist sowieso das kleine Schwarze, sage ich immer. Das hat so eine gewisse Zeitlosigkeit und das kann man auch immer wieder mal gebrauchen, ne? Sowas anzuhören und so. Aber was gibt es denn so in der nächsten Zeit noch von dir so zu erwarten? Wann kommen die nächsten 6 Alben?
Wir haben auf jeden Fall dieses Jahr eine kleine Tour vor im Trio mit 2 wundervollen Gitarristen und natürlich mir, Poesie und Widerstand. Und da werden wir auf jeden Fall auch ein Album dazu rausbringen. Also das kommt dann erst im nächsten Jahr, aber im Herbst gibt es auf jeden Fall schon Songs. Und ich habe auch die Geschichte dabei verarbeitet, wie ich den Dalai Lama getroffen habe. Einst.
Die musst du uns aber auch mal erzählen.
Die soll ich jetzt erzählen?
Ja, wo hast du den getroffen? Cool. Wie hast du den getroffen? Was hat er gesagt?
Ja, es war Wahnsinn. Ich habe ihn getroffen im Tibethaus in Frankfurt und es waren allerhand bekannte Leute dabei. Also so Promis halt irgendwie. Manche kannte ich, manche nicht. Meine Tourmanagerin ist total ausgerastet damals. Die hat immer gesagt, Leschi, hier steht doch Sven Feth. Und ich so, hä, wer ist denn das? Sven Feth, also ein sehr bekannter DJ, glaube ich, den ich nicht kannte. Auf jeden Fall. Und dann standen wir da und wir sollten auf gar keinen Fall ihn ansprechen, wenn er jetzt gleich kommt. Und wir durften...
Den Dalai Lama,
also, ja, wir sollen ihn nicht Sven Feth, genau. Sven Feth war auch ganz aufgeregt, weil er sollte auch nicht mit dem Dalai Lama reden. Auf gar keinen Fall. Wir waren so 30 Leute und hatten schon stundenlang gewartet. Und dann kam er... Und dann ist er an uns vorbeigelaufen, da ist er vor mir stehen geblieben, ist auf mich zugekommen und hat das gemacht, was alle Kinder, ich bin ja eigentlich Erzieherin, was alle Kinder machen als allererstes, wenn sie bei mir auf dem Schoß sitzen. Er hat mir ein Piercing gezogen und gesagt, ich wollte schon immer mal wissen, ob das wehtut. Wirklich? Wirklich? Und das war so geil. Und ich hing da mit meiner Lippe so, nee, tut nicht weh. Und dann haben wir sehr gelacht, haben uns gedrückt, dann ist er in sein Dalai Lama-Mobil gestiegen und schon war er wieder weg.
Aber das ist eine wunderbare Begegnung.
Das war irgendwie crazy. Ich dachte echt so, okay, cool, ja. Da hat sich das irgendwie bewahrt, so dieses Kindliche. Das war mein erster Gedanke, ne? Weil das Kinder auch immer machen.
Das ist toll. Umgekehrt wird er sich mit Sicherheit an die Begegnung auch immer erinnern. Eine ganz besondere. Ja,
macht das auch so sympathisch, ne? Das denkt man dann immer gar nicht, dass jemand dann so ist. Ich mag das total gerne, wenn Leute so kindlich unterwegs sind. Du hast dir auch viel erhalten von deinem inneren Kind und deiner Kindlichkeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann gar nicht anders. Manchmal wäre ich gern Erwachsener, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Nee, ich weiß nicht, ob ich das von meiner Oma habe, väterlicherseits. Die war auch so. Die war bis zum Schluss konnte die so, ja, weiß ich auch nicht. Die war auch so kindlich, bis also zum Ende. Wie so eine kleine Pippi Langstrumpf.
Ja, ist das nicht toll? Mhm. Ich kenne einen, der wird bald 80. Mhm. Der ist auch immer noch wie ein Kind und wie ein kleiner Junge. Apropos, ne, hat Udo für dich, Udo Lindenberg, hat der für dich in irgendeiner Weise so inhaltlich eine Inspirationsfunktion oder was bedeutet der dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit Udo natürlich aufgewachsen, ganz klar, mit seiner Musik und ich weiß noch, also was mir jetzt dazu ad hoc auch wieder einfällt, ist so ein Moment, in wo ich so gehadert habe, ob ich das kann mit der Musik und mir ging es nicht so gut. Bin sehr, sehr jung Mama geworden, bin dann früh zu Hause ausgezogen und war so ein bisschen hilflos in diesem Leben. Dann plötzlich irgendwie so rausgespuckt ins Leben und das kleine Kind zu Hause und das war gar nicht so easy. Und da hatte ich eine CD von ihm laufen und da war diese Brecht-Vertonung drauf von Brecht Liebeslied. Und ich fand das so geil, weil ich finde Brecht so geil. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das ein schönes Lied. Und dann habe ich mir diese Akkorde rausgehört. Also das war das erste Lied, wo ich das geschafft habe, mit meiner furchtbar schlecht klingenden Gitarre, die wahrscheinlich auch total bestimmt war. Es hat halt nur 3 Akkorde gehabt und so eine schöne, einfache Melodie. Und dann habe ich, das war das erste Lied, was ich so auf der Gitarre selber rausgehört habe. Und das musste ich dann immer spielen. Also immer jeden Abend musste ich dann, hat irgendeiner gesagt, spiel doch nochmal das Lied.
Ja, das ist nicht man muss schon Schnaps getrunken haben.
Jemand vor deinem Leibe stehen.
Ja, das tolles Lied.
Wunderschön.
Da gibt es auch noch über die Verführung von Engeln.
Das, das Ding ist eigentlich...
Schau ihm nicht beim Piep ins Gesicht und so. Also, die waren in der Schublade.
Und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht.
Genau.
Genau.
Und das zu der Zeit. Also es hat einen leichten Kinski, ne?
Das wäre vielleicht Porno gewesen in der Zeit.
Ja, ist es doch. Oder?
Porno,
ich meine, das ist
Fall.
Porno für Schlaue.
Natürlich.
Ja, Porno für Schlaue? Was hast du gesagt?
Porno für Schlaue. Für Bildungsbürger.
Bildungsporno, auch nicht
Bildungsporno.
Das, ein neues Genre haben wir erfunden. Ja. Herrlich. Sarah, wir könnten stundenlang weiter quatschen.
Ja, ich auch.
Das ist
so
toll
schön.
Mit dir.
In eurer Mitte.
Ja. Das ist schön mit dir, immer wieder schön mit dir. Und wir schaffen das mit dem Kaffee in Leipzig garantiert.
Auf jeden Fall.
Das verspreche ich dir jetzt. Ich werde mich melden.
Den müsst ihr mir dann faxen, den Kaffee.
Den faxen wir dann. Oder wir nehmen dich mit, du bist ja öfter mal in meiner Küche.
Stimmt.
Also vielen Dank, liebe Sarah, dass du da warst.
Danke euch.
Das war die 8. Ausgabe mit Bea und Arno.
Und Sarah.
Und Sarah. Und wir sagen noch, dass wir alles verlinken, was es über dich gibt, da unten. Sämtliche CDs könnt ihr da bestellen, Sarah bei Patreon erreichen, auf allen Kanälen und auch nachgucken, wo du mal live zu sehen bist. Denn egal mit welcher Besetzung, ich kann euch das nur empfehlen, schaut euch Sarah Lesch an. Man geht bereichert aus dem Konzert nach Hause. Das ist so.
Danke.
Schön war's. Dankeschön. Und danke euch.